Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Hupe. Ich bin der Sebastian und mit mir ist wie üblich am Mikrofon der Clemens. Hallo Clemens.
Grüß Gott.
Grüß Gott und wen auch immer. Und wir sind heute in Folge 62 und wir werden über Fahrzeuge sprechen, die uns geprägt haben, sei es jetzt Auto oder Motorräder. Fahrzeuge, die uns einfach in unserer Automobilenvergangenheit besonders geprägt haben und uns in irgendeiner Form zu den Autonarren und Motorradfans und sowas gemacht haben, die wir heute sind. Wird also, glaube ich, ganz spannend. Ich bin mal gespannt, was für Fahrzeuge bei dir da so dabei sind. Ich habe festgestellt, als ich da so meine Liste gemacht habe, da sind einige Fahrzeuge, wo sich so ein gewisses Muster erkennen lässt. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist.
Bei mir gibt's auch so Eigenheiten, aber es war bei mir eher, ich würde sagen, eher wahllos.
Okay, ich bin gespannt. Und dann würde ich sagen, dann steigen wir aber doch direkt ein. Clemens, was hat dich denn bewegt?
Ja, es bewegt mich immer noch. Ich habe gerade da den Audi A6 e-tron Avant Performance.
Ich finde es schön, dass du e-tron extra französisch ausgesprochen hast.
Ja, es ist ein französisches Wort, das sich Audi da ausgesucht hat, um ein bisschen Klasse zu zeigen. Und das muss man dann auch korrekt betonen.
Die Frage ist, müssen wir das e-tron jetzt hupen?
Das muss dann die Produktion entscheiden. Wir hupen es nicht und sagen, es ist Bildungsfernsehen.
Genau.
Französisch ist grundsätzlich Bildungsfernsehen, ne?
Das stimmt, ja.
Du Trottekuch.
Wir sind jetzt einfach Arte. Arte für
genau.
Auto.
Arte für Arme.
Genau.
Ohne für die wir, kein Video haben.
Wir schalten jetzt auch auf Schwarz-Weiß um.
Also ein Auto auf der neuen Premium Platform Electric. Und die hat ja ganz viel geerbt von den Entwicklungen, die erstmal im Taycan gemacht worden sind. Und das Zeug. Also der Taycan hatte so seine Kinderkrankheiten, das ist schon klar, aber das Zeug funktioniert halt einfach gut. Die Ideen waren gut und jetzt funktionieren sie auch zuverlässig. Und als es gekommen ist, halt mit 275er Schlappen hinten und Pilot Sport drauf, habe ich halt gedacht, na ja, ist schon klar, das fährt dann halt nicht so weit. Mhm. Aber war gar nicht so. Also das Auto ist erstaunlich sparsam. Ich habe also interne Verbräuche, kriegst du am Tacho angezeigt, Landstraße 16,8 und Autobahn 18,4. Bruttoverbräuche sind dann 18, und 20, also mit Ladeverlusten. Das sind die Werte von viel kleineren Autos. Ich habe jetzt halt hier ideales Wetter, so Frühlingswetter, aber Das gibt's ja einmal im Jahr und andere Autos können das dann oft trotzdem nicht umsetzen in ihre optimalen Verbräuche. Also es ist echt schon,
das ist schon ziemlich
richtig
krass.
Also, richtig gut geworden.
Vor allem, was wiegt der? Also der wird ja sicherlich eine 2 vorne stehen haben.
Ja, der wiegt ohne Fahrer knapp 2,2 Tonnen.
Krass. Also das ist ja echt ein richtig guter Verbrauch.
Also es ist gut, es ist ja auch, du hast ja auch richtig viel Platz drin. A6 werden viele vielleicht kennen, also vor allem die Firmenwagen-Leute. A6 Kombi ist halt, und da kriegst du was rein. Und Audi hat ganz viel Aero gemacht, haben jetzt die beste Aero im Volkswagen-Konzern mit CW 0,21 für die Limousine. Der Kombi schafft noch 0,24. Und aber nicht, sieht nicht aus wie ein Seifenstück. Also nicht den kompletten Mercedes gemacht.
Kein Mercedes, genau.
Das war halt einfach nicht erfolgreich, sondern es sieht noch wie ein Auto aus und hat ganz viel so aktive Aero, weißt du, wo so Servos so Klappen auf und zu machen und Radgehäuse so B- und Entlüften und solche Sachen. Also da passiert ganz viel. Und es fährt auch einfach schön, das Auto. Also wenn man mal den ganzen Fahrhilfen so eingestellt hat, dass sie einen nicht nerven, dann fährt es auch schön. Ich habe es nicht gedacht, aber was die Welt wirklich noch gebraucht hat, war ein Basis A6 mit Heckantrieb. Das war ja diese Frontkratzer, ist halt so. Also die Leute, die es hatten, haben ja dann bei Audi immer dann den Allradantrieb gekauft.
Freudsche Fehlleistung, ne?
Ja. Ich war schon bei den Allradantrieben. Und den Allradantrieb gibt's natürlich noch. Aber die Standardvariante hat einfach nur Heckantrieb und es tut dem Auto einfach sehr gut. Das ist super. Und dann fährt Endgeschwindigkeit abgeregelt bei 210. Das ist natürlich in der Batterie geschuldet, weil sonst ist die natürlich sehr schnell leer. Also die Allradversion die darf dann 240 fahren. Aber das, selbst wenn man es prügelt, ist das Auto echt dann noch, kommt es noch vergleichsweise weit. Das ist echt gut. Da hast du 100 Kilowattstunden in der Batterie drin. Mhm. Und es hat mir echt gut gefallen. Also es gibt so kleine Nervigkeiten, die da drin sind. Zum Beispiel, wenn 20% fallen, dann schaltet Audi alles ab im Tacho, was dir hilft. Du kriegst keine SOC-Prozentanzeige mehr. Du kriegst deinen Routenplaner, also dein Tourencomputer wird ausgeblendet und es ist nur noch Restreichweite. Das ist jetzt nicht hilfreich. Du musst dir SOC auf die Mittelkonsole holen und so. Ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat, weil bei 20% kommst du ja noch 100 Kilometer weit.
Wollte ich gerade sagen. Also 20% ist ja halt echt noch, also ich fahre den Tesla in der Regel. Also vor allem, du willst ja auch, damit du schnell laden kannst, wenn du unterwegs bist, willst du ja auch möglichst auf mal maximal 10% runterfahren, eher noch ein bisschen weniger, ne?
Genau, ja, nee, ich fahre da immer in die Gegend 5% runter, aber ich will ja, der hat ja dann oben, wenn du den ganz runterfährst, hat er ja wirklich dann diese 270 kW Ladeleistung. Ja. Das ist ja, 270 kW ist ja netto, ich habe Brutto-Ladeleistung 286 Kilowatt bei dem Ding.
Gekriegt. Oh, nicht schlecht.
Das ist schon geil.
Das ist nicht schlecht.
Du hast in 10 Minuten, wenn du wirklich ganz runter fährst, auf so ein paar Prozent. Also Tipp, Profi-Tipp auch, die im Ladeplaner, die Mindest-SOC ganz weit runter drehen. So höchstens 5%. Und dann hat man in 10 Minuten einfach 230 Kilometer schon wieder drin. Kann weiter zischen. Das ist kein anderes Auto. Also das stimmt nicht. Das konnte lange Zeit kein anderes Auto. Der Porsche Taycan kann es natürlich noch schneller, die aktuelle Generation mit 320 kW. Mhm. Aber der verbraucht auch mehr. Mhm. Also ist schon, irgendwie ist das Auto cool. Also ich hätte es nicht gedacht, dass es mir so gut gefällt, aber es gefällt mir total gut. Dann kann ich die Kleinigkeiten ausgerechnet bei der Bedienung, wo Audi mal stark war, sind da lauter so kleine Schwächen drin, aber ich kann da drüber hinwegsehen, weil das Gesamtpaket ist echt schön geworden.
Ja, das wollte ich nämlich jetzt gerade fragen. Da hat ja Audi, muss man ja leider sagen, in den letzten 4-5 Jahren ein bisschen Federn gelassen, was das angeht. Also so ein bisschen Verarbeitung, Innenraum plus Infotainment, Bedienbarkeit und alles. Also sprich, da sind jetzt auch noch nicht die größten Sprünge wieder nach vorne.
Nee. Aber viele von den Sachen, muss man sagen, wären in Software behebbar. Also zum Beispiel 20%, ich schalte hier die wichtigsten Infos im Tacho ab. Ich weiß nicht, wer die Idee hatte, aber schlau ist sie jetzt nicht, finde ich. Das kann man per Software-Update gut ändern. Und over the air, sagen sie, funktioniert auch. Das heißt, man könnte es einfach updaten und viele Sachen, die jetzt nerven, einfach noch beheben. Ich sage zum Beispiel auch, den Fahrsound, auf den sich ja immer noch irgendwie Hersteller versteifen. Und dann will ich den halt immer abschalten zum Test, weil ich will ja hören, wie sich das Auto tatsächlich anhört und nicht den Sound da, den komischen. Und dann gibt's halt nur dynamisch, balanced und Komfort. Und denke ich mir, welches ist denn jetzt aus? Weißt du, es gibt kein Aus. Ich habe es auf Komfort gestellt und ich denke, da ist es größtenteils weg, aber wieso nicht einfach aus? Gibt's bei jedem Auto.
Und wie ist so ansonsten Verarbeitung und Anmutung? Haben wir Premium-Plastik oder Dacia-Plastik? Also,
ich bin immer der Falsche, den zu fragen zu Premium-Plastik. Ich hatte zuletzt die C-Klasse. Und bei der C-Klasse ist halt oben so, so Herrenzimmer 20er Jahre mit so braunem Leder und so. Und unten dann plötzlich Nissan Micra 1984. Mhm. Also so ein harter Bruch wirklich. Mhm. Und die Teile passen überhaupt nicht zueinander. Wo Teile sind, wo die Passungen irgendwie einen Zentimeter verschoben sind. Und du denkst, das Auto kostet 60.000 Euro mindestens. Also der Plug-in jetzt. Mhm. Also, und bei Audi fand ich es jetzt besser gemacht. Zur Qualität von Plastik, wie gesagt, möchte ich mich immer nicht äußern, weil da sind auch so Sachen dabei. Kennst du noch den Soft-Plastik-Hype da? Die Soft-Touch-Oberflächen? Ja. Hast du das mal nach ein paar Jahren gesehen? Mhm. Wahrscheinlich schon.
Wenn sich das Gummi dann auflöst und dann das alles so klebrig wird.
Genau, so irgendwann wird es klebrig. Das fühlt sich dann aus. Also ich möchte mich dazu jetzt nicht äußern. Dass unten Plastik ist an den Türen, finde ich okay. Das ist ja bei den allermeisten Autos so. Und dann finde ich, muss man halt die Gestaltung und den Übergang schön machen. Und ich finde, das ist okay gemacht. Was ich ein bisschen bemerkenswert fand, ist, Es gibt relativ viel Spiel. Also da hinten macht so klick, klack, wut, wut, was der Lenkservo da macht. Den hört man recht deutlich, der quietscht da rum. Und auch der Antrieb hat so ein bisschen Spiel, wo nicht schlimm ist, aber wo halt, weißt du, wo sich halt Spiel im Antrieb setzt man jetzt vom Gefühl nicht gleich mit hoher Qualität, weißt du?
Ja. Yeah. Hat der auch dieses Zweiganggetriebe wie beim Taycan oder ein Eingang-Getriebe?
Das ist eine gute Frage, das weiß ich gar nicht. Das müsste ich nochmal nachgucken. Ich kann mir gut vorstellen, dass er auch die Hinterachse hat, aber ich weiß es einfach nicht. Es kann sein, dass das ein Teil ist von der guten Autobahneffizienz. Das war ja der Mitgrund, warum es beim Taycan verbaut worden ist. Und es gibt ja jetzt noch einige Modelle, wo sie es verbauen. Ich kann es dir nicht sagen.
Ja.
Ich habe noch nicht nachgeguckt.
Ja, spannend. Aber also ich finde ihn auf jeden Fall, also ich hätte nicht gedacht, dass der so gut unterwegs ist, so effizient unterwegs ist. Also da bin ich jetzt tatsächlich positiv überrascht, muss ich sagen, von deinem Eindruck. Ansonsten, ich finde es ganz schön, dass hier im Innenraum auch so ein bisschen hier dieses, ich weiß nicht, ob das jetzt auch in deiner Ausstattungsvariante ist, dass sie auch das Armaturenbrett so mit Jeans und so eine Art Jeansmaterial oder sowas dann überziehen.
Ja, das habe ich auch. Ne? Das finde ich auch ganz cool, ja.
Jetzt kann man natürlich drüber streiten. Also, hey, cool, es hat noch nicht gelebt in der Vergangenheit. Also es war kein Tier, das da jetzt irgendwie aufs Armaturenbrett gezogen wurde. Aber Jeans ist ja jetzt auch, was den Wasserverbrauch angeht, bei der Herstellung auch ein bisschen fragwürdig immer. Da kann man jetzt natürlich auch drüber diskutieren.
Also
aber ich finde es ganz schön.
Nee, diese Diskussion würde ich bei einem Auto, finde ich, ja, die komplett Banane.
Ja, total.
Also wenn du ein bisschen Jeansstoff hast in einem Auto, was extrem ressourcen- und materialaufwendig zu bauen ist, ist es einfach scheißegal. Und da ist auch, ich kenne diese ganzen veganen Autotester und so, aber auch die Diskussion um Leder im Auto ist vollkommen Banane, weil das ist sehr hochwertiges Leder und das, was da als Kuh in ein Auto gezogen wird, steht in den Alpen auf Wiesen, sonst hätte das nicht so eine schöne Haut.
Ja.
Diese Kühe, die in den Alpen da stehen, haben ein schöneres Leben als die allermeisten Menschen. Von daher finde ich diese Diskussion immer völlig Banane. Also ja. Bei Autoressourcen, Innenraummaterial. Natürlich kann man sich da überlegen, wie macht man es noch besser und schöner. Und der i3 hatte ja voll gute Ideen mit so Treibholzoberflächen und so. Aber es hat null Auswirkungen auf die Ressourcenintensität von einem Auto. Der Betrag ist so klein, kann man auf null setzen.
Ja. Ja, das stimmt. Cool. Bin ich gespannt, den auch mal unter die in die Finger zu kriegen.
Finde ich ja, tatsächlich jetzt kannst, noch mal. Ja, wenn du es mal kannst, sag Bescheid, wie er dir gefällt. Ich bin gespannt. Ich könnte mir vorstellen, dass er dir auch gefällt, bis auf die Fahrhilfe.
Ja gut, das ist ein Ärgernis bei fast jedem Hersteller inzwischen, muss man ja leider sagen. Abschließend noch, wie findest du insgesamt auch so Fahrgefühl? Also wie fühlt er sich an?
Es macht tatsächlich Spaß zu fahren. Das habe ich ja gesagt. Also ich wusste nicht, dass die Welt ihn braucht, aber Heckantrieb A6, das ist gut. Das ist das macht mehr Spaß zu fahren als Frontantrieb. Und dann die Bereifung Michelin Pilot Sport EV, also die Elektrovariante, weißt du, ja. dass du halt den Kompromiss kriegst, den du ja willst, dass du Grip hast. Und trotzdem Effizienz, die hat genau das auch geliefert, was sie verspricht, nämlich einen guten Kompromiss zwischen Grip und Effizienz. Also ich würde sagen, das Auto macht auch Spaß zu fahren, ja.
Ja, also ich frage deshalb, A6 war ja auch immer ich finde, der hat sich immer sehr, sehr schön fahren lassen. Natürlich auch in seiner Größe eher ein Auto für die Autobahn als jetzt für kurvige Landstraßen. Aber man hat so auf der Straße dann doch noch mal deutlich mehr auch seinen Nachteil gemerkt durch diesen extrem frontlastigen Motoreinbau. Also, dass der Motor ja quasi vor der Vorderachse sitzt, das war halt immer, finde ich, ein bisschen eine Schwäche von dem Auto. Den Punkt hin hast du jetzt natürlich nicht mehr bei der Plattform. Plus halt den Hinterradantrieb, also sehr vielversprechend.
Ja, genau. Und die Allradversion gibt es durch eine zweite E-Achse ja auch noch.
Ja.
Für die es dann extra Quattro wollen. Also probier's mal und berichte dann.
Ja, gerne.
Was hat dich denn bewegt?
Mich hat bewegt das Thema unserer letzten Folge, nämlich die KTM-Insolvenz, die jetzt, Stand heute, wissen wir es ganz offiziell, dank Pressemitteilung, offiziell abgewendet wurde. Also Stand heute, wir müssen dazu sagen, wir nehmen auf am 22. Mai. Das heißt, das ist ein Tag vor dem D-Day sozusagen gewesen, vor dem Decision Day, wie es mit KTM weitergeht, weil morgen muss das Geld für die Rückzahlung der Schulden, diese Schuldenquote von 30% bereitgestellt werden. Und ja, es ist jetzt offiziell, dass Bajaj, der bisher gemeiner Anteilseigner zusammen mit der Pira Mobility AG war, dass die das Geld bereitstellen werden, um die Schulden zurückzuzahlen und zusätzlich hinaus dann auch jetzt in den weiteren Produktionsneustart, Aufbau sozusagen mit zu investieren. Konkret werden die zusätzlich zu den 200 Millionen Euro, die bereits vor ein, zwei Monaten bereitgestellt wurden zum Neustart der Produktion, werden sie weitere 600 Millionen Euro bereitstellen. Die gehen an die Pira Mobility, beziehungsweise dann auch an die, teilweise dann ein bisschen verteilt an die Tochtergesellschaften, zu denen ja dann auch die eigentliche, das eigentliche KTM und sowas gehört, als Kredit. Das heißt, grundsätzlich erstmal ist das Geld zurückzuzahlen. Und darüber hinaus wird dann aber der Bajaj quasi das Unternehmen gesamtheitlich übernehmen. Wie konkret wird das aussehen? Es ist so, es gibt ja die Pira Mobility AG, unter der sich KTM befindet, zusätzlich zu weiteren Tochtergesellschaften. Die Pira Mobility AG gehört zu 74% einem Joint Venture von Bajaj und Pira. Das ist aktuell so aufgeteilt gewesen, dass Bajaj 49% hält und Pira 50%. Und genau diese 50%, das wird jetzt alles komplett an Bajaj übergehen. Das heißt, Bajaj ist dann komplett 100% der Eigner der Muttergesellschaft sozusagen, unter der dann die Pira Mobility AG hängt, die 75% oder 74% dem Bajaj zu 74% gehört.
Das Interessante ist auch, also der Pira, nachdem das alles benannt ist, ist ja damit komplett raus. Die Pira Bajaj AG gehört ihm gar nicht mehr.
Ja.
Und die Pira Mobility AG gehört ihm auch gar nicht mehr. Beziehungsweise noch mit 0,1% über die Pira Konzerngesellschaft oder so, aber jetzt praktisch nichts mehr. Und KTM gehört ihm damit auch nicht mehr. Also er ist damit komplett raus. Und ich denke auch, dass die Leute, die den Deal so gemacht haben, dass die das auch so wollten.
Ja, ja. Also es war ja vorher auch schon angekündigt worden, dass De Pira ohnehin da auch aus dem Aufsichtsrat verschwinden werden muss. Und ja, ich sehe das. Ich glaube auch, das war die Grundbedingung dafür, dass Bajaj gesagt hat, dann springt er ein. Interessant finde ich, wir hatten darüber ja auch in der letzten Folge philosophiert, also dass Bajaj sagt, lebend ist mir das Ganze mehr wert, als dann tot quasi die Reste da zusammenzukehren.
Ja.
Da finde ich ja dann doch nochmal eine deutliche Ansage. Ich glaube auch ganz wertvoll, um da jetzt ein gutes Vertrauenssignal auszusenden, damit jetzt auch potenziell die Leute überhaupt wieder in Frage kommen, das zu kaufen.
Genau. Aber ich glaube, das ist auch so mit einkalkuliert worden, dass wir wissen, wenn wir das einfach weiterführen, dann können wir den Bruch sehr gering halten. Also Bruch ist ja jetzt schon mit dem Produktionsstopp ein bisschen da.
Ja.
Aber jetzt ist mal ein klares Signal und dann kann alles, die Strukturen, die schon da sind, können so weitergehen. Zerschlagung ist immer, musst du neu was aufbauen.
Ja. Also wird auf jeden Fall interessant sein jetzt und auch, wie das dann auch von den Kunden wahrgenommen wird, inwieweit die da mit einsteigen, wie jetzt die genauen Restrukturierungspläne aus dem Insolvenzverfahren dann umgesetzt werden, was davon konkret umgesetzt wird. Vorschläge gab es da drin ja auch nochmal einige. Und das kann man vielleicht auch noch festhalten als Signal, Bajaj ist durchaus auch ein Befürworter des Motorsport-Engagements gewesen. Also wahrscheinlich wird das auch bedeuten, dass KTM weiterhin beispielsweise in der MotoGP auch aktiv bleibt.
Das habe ich mir auch gedacht, ne? Ob das dann weitergeführt wird. Aber es gibt zumindest mal Hoffnung drauf. Das werden wir ja dann sehen. Aber es ist jetzt mal zumindest mal gut, dass es weitergeht. Und sagen wir es mal so, mit dem eigenen Bajaj aus der Motorradnation Numero Uno auf der Welt, es hätte KTM schlimmer treffen können.
Ja, würde ich definitiv unterstreichen. Die spannende Frage bleibt sicherlich am ehesten dann noch, wie weit wird die Produktion auch tatsächlich dann in Österreich bleiben, ne? Ich meine, Bajaj stellt ohnehin ja schon Teile der Produktion quasi für KTM her.
Ja, ja, das stimmt. Da hatten wir uns ja auch drüber unterhalten. Es ist aber halt auch so, wir haben ja zum Beispiel bei Triumph, die haben ganz viele Werke in Asien aufgebaut, in Thailand und so, wo es halt günstig war, wo sie günstige Konditionen gekriegt haben. Also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass es den Motorrädern irgendeinen Abbruch getan hat. Und die Entwicklungszentren und das Hauptwerk in Hinckley ist trotzdem geblieben. Hm. Also ich denke nicht, dass das Bajaj ein Werk, das produziert und das auch Gewinn macht, wenn jetzt nicht jemand so Fehlentscheidungen trifft, dann hat KTM ja auch die ganze Zeit Gewinn gemacht, dass jemand ein Werk einfach so schließt, da muss es dann schon Gründe geben. Ich glaube, man guckt halt, dass man optimiert, so was können wir jetzt am schlauesten in Indien machen. Aber wenn du zum Beispiel in Europa Motorräder verkaufst und hast da schon ein Werk, ist schon ein Vorteil. Ich glaube nicht, dass das Werk jetzt morgen zumacht.
Vermutlich ja. Also an morgen zumachen glaube ich auch nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass es jetzt auch nicht den langfristigsten Bestand haben wird. Aber ich freue mich sehr, wenn ich mich da täusche.
Also ich glaube schon, dass das auf jeden Fall seine Rolle haben wird als Europa-Stützpunkt. Ich kann mir sogar vorstellen, dass es ausgebaut wird aus Bajaj-Sicht, dass du halt in Europa schon mal so ein Standing hast und dann von da aus deine Aktivitäten von dort aus ausbaust. Das ist ja das Billigste. Was sollst du da nochmal neu was bauen?
Ja, das stimmt, ja. Das ist richtig, ja. Ja, wir dürfen gespannt sein. Auf jeden Fall erstmal schön für alle Mitarbeitenden zu wissen, dass KTM da jetzt erstmal aus dem Schneider ist, wird jetzt aber sicherlich trotzdem noch kein Selbstläufer die nächsten Monate.
Nee, aber es ist jetzt halt mit Perspektive. Also ich habe schon vorm Werk erleichterte Mitarbeiter mit Burnout und so, habe ich schon gesehen. Also ich denke, es ist erstmal für alle Erleichterung und eine Richtung und eine Perspektive da.
Ja, also ich muss am Wochenende noch bei meiner BMW die Reifen wechseln, dann werde ich auch ein Gedächtnis, ein Gedächtnis, Anerkennungsfreuden, Burnout für KTM mitmachen.
Okay, da muss aber irgendwo ein orangenes Fähnchen an die BMW hängen.
Ja, das kriege ich hin, das mache ich. Oder ich habe noch so ein KTM-T-Shirt, ich ziehe mir das KTM-T-Shirt an.
Okay, mach ein Bild.
Ja, das stimmt. Ja, dann würde ich sagen, können wir doch an der Stelle mal in unser Hauptthema überschwenken.
Ja.
Und wir haben uns ja überlegt, dass wir auch mal drüber sprechen möchten. Was sind denn Fahrzeuge, die uns in der Vergangenheit so geprägt haben, die uns so ein bisschen begleitet haben auf unserem automobilen Weg? Was war so quasi ganz klischeehaft, wenn es das denn überhaupt gab? Das Poster, das bei uns früher im Kinderzimmer hing von dem Traumwagen oder was auch immer. Oder was war vielleicht auch das Auto der, keine Ahnung, der Eltern oder sonst wem, wo wir immer gesagt haben, das ist schon hängen geblieben.
Also ich glaube, ich habe es schon mal erzählt, ich hatte einen Porsche 911 Targa in mattschwarz-gold. Das war eins meiner liebsten Autos, als ferngesteuertes Auto als Kind. Mhm. Das war eins meiner allerliebsten Autos. Das durftest du auch nicht schief angucken und so. Also war ich sofort grätig. Und ich hatte, meine Eltern haben mir überhaupt keine Vorgaben gemacht, welche Spielzeuge ich haben durfte oder nicht. Also wir waren vier Kinder, drei davon Mädchen und ich. Und wenn ich zum Beispiel Spielzeug von den Mädchen haben wollte, habe ich es immer gekriegt. Mhm. Ich durfte mir alle Spielzeuge aus. Ich hatte bergeweise Stofftiere. Ich hatte sogar eine Puppe. Mhm. Weil die haben alle Puppen gehabt. Natürlich will auch eine. Und dann hatte ich in unserem kleinen Dorf hatte ich die einzige und die erste schwarze Puppe.
Oh, okay.
Mhm. Ich durfte sogar Spangen haben für mein Haar, wenn ich es wollte. Also es war eine sehr sehr mach was du willst Erziehung. Und aber was ich am allermeisten wollte, waren kleine Autos, kleine Spielzeugautos. Ich hatte kistenweise von diesen Matchbox-Autos. Immer wenn wir in irgendeiner Kasse waren, also heute stehen da Süßigkeiten und damals standen da bestimmt auch Süßigkeiten, aber damals standen da auch Spielzeuge immer. Und ich wollte nicht Süßigkeiten an der Kasse haben. Wahrscheinlich bin ich deshalb auch so dünn geblieben, sondern ich wollte immer die Matchbox-Autos haben. Und natürlich gab es nicht immer ein Matchbox-Auto, aber ich habe einen Terror gemacht jedes Mal. Also ich habe meine Eltern psychisch unter Druck gesetzt, richtig so, dass ich nicht mehr mit zum Einkaufen durfte. Wenn ich mit beim Einkaufen war, dann habe ich versucht, sie zu zwingen, mir ein Matchbox-Auto zu kaufen. Ich habe mich auf den Boden gelegt und rumgeschrien und mich nicht aufheben lassen und alles. Und dann hatte ich Erfolg damit und hatte kistenweise Matchbox-Autos. Und auch richtig, also so, ich hatte ja keine Ahnung. Ich hatte dann Ford Capri. Ich hatte keine Ahnung von Ford und Capri und so, sondern einfach, ich habe gedacht, oh, der sieht aber interessant aus, den will ich. Ich hatte ein Ferrari, welcher war es? Der Maranello, welcher war das nochmal?
55.
Genau. Dann hatte ich ganz viele und ganz normale Autos. Ich hatte den ganz normalen Opel Kadett Kombi. Den mochte ich auch aus irgendeinem Grund ganz gern. Ich glaube, weil er war braun. Er war braun. Und ich mochte, der Druckguss war bei dem sehr exakt und genau. Und das hat mir so gefallen, dass er so realistisch und echt war. Und ich kannte das Auto dann halt auch so ein bisschen. Und dann hatte ich eine Volvo Limousine, also nicht den Kombi. Und den habe ich immer ganz, ganz langsam geschoben, weil bei uns im Ort hatte so ein leere Ehepaar, hatten den einzigen Volvo. Und die sind, weil wir Kinder haben immer auf der Straße gespielt und die sind im Schritttempo da durchgefahren und habe ich gedacht, das ist aber ein langsames Auto. Und dann habe ich mein Auto auch immer ganz langsam geschoben. Und das war so prägend für meine Kindheit. Also ich war so völlig wahllos, aber alles, was schön ist, habe ich mir in meine Kiste geholt. Wie hat's denn bei dir angefangen?
Ganz ähnlich. Also ich hatte auch, glaube ich, 3 oder vielleicht 4 Kisten an solchen Spielzeugautos. Ich war da auch sehr pingelig, welche das sind. Hot Wheels fand ich nicht gut, weil die waren mir zu unrealistisch. Die waren so unproportional zu große Reifen.
Ja, genau, und die mochte ich auch nicht. Nee. Die Matchbox waren gut.
Genau, Matchbox und Siku. Siku heißen die, oder? Das,
ich weiß nicht, aber es gab so ein paar Marken, die wirklich realistische Modelle gemacht haben. Ja. Und ich wollte auch die realistischen. Ich wollte das aus. Ich habe sogar, wenn ich unten drunter geguckt habe, und dann, die hatten ja oft unten so eine Plastikplatte, wo so lieblos irgendwie so ein Auspuff, und der wurde oft gemerkt, das ist gar nicht wie in echt. Denn echt geht der Auspuff auf die andere Seite.
Genau. Ja, genau, richtig, ja. Und bei den Siku-Autos, da war das auch immer ganz schön. Die waren dann nämlich auch von unten dann auch ganz schön. Da war auch die Bodenplatte ja auch oft noch aus Metall. Und das war so eigentlich das, womit das bei mir auch immer dann losging. Also wirklich kistenweise Autos. Ich kann mich da an die einzelnen Modelle, die ich da so hatte, gar nicht mehr so ganz klar erinnern. Da war auch alles Mögliche dabei. Also das waren keine, das muss jetzt das sein oder das muss jetzt das sein. Und dann hatte ich so ein...
Du hast wahrscheinlich auch einfach nach was cool aussieht dann ausgesucht. Ja,
genau, richtig. Ja. Ne? Also was cool aussieht und was toll passt irgendwie. Und dann hatte ich da so meinen Teppich, mein Straßenteppich. Ne? Kennt ja die meisten von uns wahrscheinlich, ne? Dass du dann da dein Teppich irgendwie im Zimmer hattest, wo dann Straßen drauf sind. Und was ich da vor allem immer gemacht habe, ich habe es geliebt, dort Staus zu bauen. Keine Ahnung warum. Ich hatte da so kistenweise Stau. solche Baustellenbarken.
Wenn okay, ich heute hattest du auch eine Karrierebahn?
Ich hatte auch eine Karrierebahn, ja, aber die fand ich, muss ich sagen, auch immer ein bisschen langweilig, weil
Ich habe die Karriereautos, ja, die fuhren dann so, aber ich habe meine Matchbox-Autos auch auf der Karrierebahn immer fahren lassen.
Okay.
Ich habe immer Sprungschanzen mit dem Karrierebahn gefahren. Also eins, ich weiß nicht, warum ich das gemacht habe, aber ich habe Sprungschanzen gebaut und habe dann meine kistenweise meine Autos springen lassen gegen die Wohnungstür. Du kannst dir vorstellen, wie die dann aussah.
Ja.
Und habe drunter dann ein Kissen gelegt. Das war eine Riesenunterhaltung für mich.
Ja, siehst du, ich habe es immer anders gemacht. Ich hatte dann meinen Teppich, der so eine komplette Stadt abgebildet hat. Und da habe ich dann Unfall gespielt. Da sind dann irgendwelche Autos zusammengefahren und ins Schleudern gekommen und haben sich überschlagen und lagen dann da so auf der Seite. Okay. Und dann musste das natürlich großflächig abgeriegelt werden. Und dann bin ich dahergegangen mit diesem Baustellenbarken und habe dann da quasi dann Fahrspuren begrenzt, beziehungsweise vor 2 auf eine Fahrspur reduziert und habe dann da die Autos im Stau stehen gehabt und sowas anderes. Das fand ich total toll. Also eigentlich müsste man meinen, ich hätte Buchhalter werden sollen.
Und jetzt findest du Stau immer noch toll?
Ich finde Stau nicht toll.
Jetzt suchst du dir einen Stau mit Google und stellst dich rein.
Ja, genau, richtig, ja. Aber ja, irgendwie, das fand ich dann, das fand ich offensichtlich damals irgendwie toll.
Hattest du so ein Parkhaus?
Ja, ich hatte, das stimmt, ich hatte auch ein Parkhaus, ja. Dreistöckig, glaube ich. So ein ganz komplett graues. Zwei- oder dreistöckig, ja.
Ich hatte auch ich glaube, es war sogar von Matchbox. So komplett aus Plastik und da konntest du dann die Autos so durchschieben und dann so parken und so. Und ich weiß, man könnte, es war so eng, dann müsstest du immer so durchschieben und mit der anderen Hand dann so annehmen und dann so, dass du deine Autos da reingeparkt hast und so. Mhm. Aber es war, ich weiß gar nicht, ob es die Firma überhaupt noch gibt. Muss ich mal gucken, wenn wir Matchbox? Fertig sind. Ja, ob die das noch machen. Also diese ganzen kleinen Autos. Ich habe noch manchmal kriege ich ja noch so Modelle geschenkt. Also weißt du, bei Geschenken von Autoherstellern so, die lasse ich immer da, weil ich will da ihnen nichts nahe kommen, weißt du, so ich will nicht teure Geschenke nehmen. Das passt halt nicht zu der Berichterstattung. Also ich will auch niemandem sagen, was er machen soll, aber ich mach's halt nicht. Aber wenn dann so ein kleines Spielzeugauto ist, dann nehme ich mit darauf ist geschissen, das nehme ich mit. Mhm. Wahrscheinlich sind die, ich weiß nicht, wahrscheinlich sind die voll wertvoll, ich weiß nicht, ich schenke sie immer weiter.
Wer weiß. Und,
also es gibt diese Firmen offenbar noch, die das machen. Ich habe auch gesehen, jetzt als ich bei dem Ducktail Porsche da war, bei dem alten, da hat Playmobil auch ein Auto davon rausgebracht, zusammen mit Porsche.
Ach so,
von denen.
Ja, ja.
Und das stand ja dann auch ganz normal im Verkauf, weiß ich halt nicht, in welchen Stückzahlen, aber also es gibt schon noch die Firmen. Also bei Playmobil weiß ich, dass sie jetzt Probleme haben. Ich weiß es nicht, ob. Also ja, wenn heute das Kind einfach so das Auto fahren kann auf dem Tablet, dann ist halt die Frage, ob es dann noch Stau spielt.
Ja, das kann ich ja auch nicht beantworten. Also Siku gibt's auf jeden Fall noch, das weiß ich. Und ich habe jetzt gerade mal so ein bisschen geschaut. Auch Matchbox scheint es noch zu geben. Es gibt hier auf Amazon tatsächlich so ein paar Modelle. Aber es gibt sehr wenig Auswahl. Es gibt hier ein
Box.
Tesla Model Y in Metal Flake Blue. Ah ja. Aber es gibt sehr wenig Modelle. Also es kann natürlich auch sein, dass Matchbox sich aus dem europäischen Markt auch einfach zurückgezogen hat. Das wäre mal interessant zu wissen. Also und vielleicht, oder also grundsätzlich auch an unsere Hörer, die Kinder haben. Wie ist das denn? Also machen eure Kinder sowas noch? Spielen die noch mit solchen kleinen Spielzeugautos?
Genau. Spielen die noch mit kleinen Autos oder auch mit größeren, also so Playmobil-Autos oder auch Ferngesteuerautos? Also mein Porsche, mein geliebter Porsche, der war so groß wie ein Playmobil-Auto ungefähr. Du konntest auch Playmobil-Männchen reinsetzen. Also er war nicht für Playmobil gemacht, aber von der Größe so. Mhm. Weißt du, was bei dem dann kaputt war? Die Elektronik.
Na, schade.
Der konnte dann nur noch rechts lenken. Das war der größte Verlust meiner Kindheit.
Ja, also mit solchen, also das kann ich verstehen, sowas vergisst man dann so schnell nicht. Ich habe mal im Urlaub ich hatte einen Monster Truck. Und dieser Monster Truck war so von der Größe, dass der solche kleinen Spielzeugautos einsaugen konnte. Der hat vorne so eine Schaumstoffwalze gehabt, die dann elektronisch angetrieben war und hat dann die Autos da quasi dann eingesaugt oder reingeschmissen. Und den habe ich irgendwann mal im Urlaub in der Ferienwohnung vergessen. Und das hat mich sehr... Da denke ich heute noch dran zurück, ja. Aber ja, was ich sagen wollte, also mit diesen ferngesteuerten Autos und sowas und auch Playmobil, da spielen die Kinder auf jeden Fall noch mit, weil die dann ja auch noch in einem Alter sind, bevor das Tablet kommt eigentlich. Also mein Neffe, der ist jetzt inzwischen 7. Inzwischen spielt der auch mehr dann auch irgendwie natürlich am Handy und Tablet und so und solche Dinge. Aber als Kind, so noch vor 3-4 Jahren, als Kleinkind, hat er tatsächlich dann noch sehr viel Playmobil und sowas gespielt. Und da war das
kommt
natürlich auch
die
mein
Eltern
Bildungsauftrag,
an.
Ihn auch mit guten Fahrzeugen zu versorgen.
Es kommt immer auf die Eltern an, würde ich sagen, ne, was das Kind für Spielzeug kriegt.
Ja, das stimmt. Eltern, Großeltern, ja. Aber ich glaube, der größte Petrolhead wird er trotzdem nicht.
Das stimmt.
Da habe ich dann zu wenig Einfluss drauf gehabt.
Es ist ja auch dann die Frage, ob er überhaupt noch ein Petrolhead wird oder ob er schon ein Volthead wird, wie die Briten sagen. Der Sohn von einem Kollegen von mir,
der interessiert sich zum Beispiel für die schnellen Elektroautos. Mhm. Ich sag so, wenn du das nächste Mal so einen Taycan hast, vielleicht kommst du mal vorbei und dann kann mein Sohn mal mitfahren. Der holt sich dann die Prospekte und so. Und der interessiert sich ganz konkret für die Elektroautos und macht sich dann auch, interessiert sich so für Batterietechnik dann schon und verschiedene Bauformen von E-Achsen und Bauformen von Elektromotoren und so. Also es ist schon, dass er sagt, das Batterieelektrische fasziniert mich konkret. Mhm. Und die alten Hasen von den Kollegen sagen ja immer irgendwie, dass ob so ein Porsche Taycan jemals im Museum steht. Und ich denke immer, warum nicht? Es ist von optisch sehr schöner Porsche geworden und es ist auch ein Meilenstein für Porsche gewesen. Mhm. Also warum sollte der nicht in irgendeinem Museum stehen? Spricht überhaupt nichts dagegen. Also ja. Im Gegenteil weiß ich ganz sicher, dass er es wird, weil es steht schon einer im Porsche Museum zum Aufbewahren. Also mindestens einer steht schon dafür bereit und wird nicht der einzige sein. Mhm.
Ja, richtig, ja. Also ich finde ihn, wie gesagt, ja auch sehr, sehr schön. Also es ist ja kein Geheimnis, dass ich den sehr toll finde. Also würde ich sagen, war das bei uns im Kindheitsalter schon mal ganz ähnlich. Gab es denn Autos außerhalb der Spielzeugautos, die dich als Kind sehr geprägt haben? Also echte Autos, wo du damals schon große Augen hörtest?
Alles, was rumstand, habe ich geguckt. Ich habe immer auf den Tacho geguckt.
Ich hatte ja keine 200 draufsteht, ne?
Genau, ich hatte keine Art Wissen, um das Fahrzeug zu bewerten, aber wenn ein Tacho bis über 200 geht, wusstest du schon mal, das ist schnell.
Ja.
Also wusstest du nicht, aber ich dachte halt, das heißt, dass es dann auch bis dahin fährt. Und ich so alt, bei uns in der Gegend waren dann manchmal so alte Ami-Karren gestanden. Mhm. Also so alte Corvettes und so, und die hatten sehr optimistische Tachos, wenn sie auf Deutsch waren. Und wenn sie einen Meilentacho hatten, war ich dann enttäuscht, was ist das für eine lahme Gurke, weil ich es nicht wusste. Und dann habe ich immer durch die Scheiben auf die Tachos geguckt, wie schnell das Auto ist, so, um das zu schätzen. Und ich hab mich für alle Autos irgendwie interessiert. Und das Tragische ist immer, die schönsten Autos stehen halt nicht auf der Straße rum. Mhm. Wir hatten so ein bisschen den Vorteil, da wo wir dann später hingezogen sind, da war so jemand, der hat mit Autos so gehandelt. Und dann hat er zum Beispiel mal so einen Jeep Wrangler gehabt, das sind wir im Sommer komplett offen mit am Bügel festhalten, da durch die Stadt gefahren und so. Und der hatte auch einen blauen Trans Am und mit diesem 80er-Jahre Digital-Tacho an, ich weiß nicht, ob du den kennst.
Ja, also, es ist eins der abgefahrensten Cockpits, also Autodisplays eigentlich, die jemals so gebaut wurden, glaube ich. Ne?
Ja, dann weißt du, wovon ich rede. Ja, so solche schon, und dann, cool, so mal mitfahren und so.
Das ist so quasi Kit als Kaufauto, kann man sagen. Ne? Also so wie man Kit kennt aus dem Fernsehen, nur so ist das Cockpit in dem Auto.
Und genau, also ohne die Filmaufbauten halt, aber halt das Auto und dann, wie gesagt, es hat eine andere Farbe und so. Der hatte auch im Dach auch einen Bordcomputer, der bestand aus ein paar roten LED, die halt Sachen angezeigt haben. aber es war halt, also für die 80er war das halt schon Weltraumtechnik, ne? Und vor allem, wenn du keine Ahnung hast von gar nichts, dann ist das natürlich schon, Bordcomputer, der berechnet da oben irgendwas. Also man weiß nicht was, aber der hat rote Lampen. Und was ich immer dann deshalb schön fand, weil die schönen Autos, wie gesagt, stehen dann immer halt weg. Man, heute bin ich öfter in der Situation, dass ich dann irgendwo reingehen kann in so eine Garage und schöne Autos dann angucken. Als Kind, vor allem, ich habe es ja schon öfter gesagt, wir waren arm, da lässt sich niemand irgendwo rein und zeigt dir schöne Autos. Das gibt's nicht. Und deshalb fand ich es dann immer schön. Eins der Autos, die ich super gern mochte, deshalb war der Maurer Porsche. Der war damals überhaupt nicht so beliebt bei der Porsche-Kundschaft und so und wurde so belächelt. Also mittlerweile ist es auch anders und so. Aber der hatte den großen Vorteil, dass der rumstand draußen öfter als andere. Und dann konnte man den begaffen als Kind. Und er hatte Schlafaugen. Das war also die Jungen unter uns, die wissen es nicht, aber in den 80ern war das total wichtig, dass ein Sportwagen Schlafaugen hat.
Ja, Schlafaugen waren schon der Hit. Also
eins der Autos, wo ich mir denke, irgendwann, jetzt, ich weiß, es passt überhaupt nicht zu mir, es ist ein dummes Auto und es passt überhaupt nicht zu meinem Fahrprofil. Aber ich habe gesagt, irgendwann so ein BMW 850i. Einfach wegen dieser Schnauze und den Schlafaugen.
Ja.
So in schwarz oder dunkelblau. Du kennst diese Autos. Mhm. Die sind gar nicht so teuer gewesen, als ich das letzte Mal geguckt habe.
Ah, echt?
Ja, es ist schon länger, ja, dass ich geguckt habe. Mittlerweile sind sie vielleicht auch teuer.
Also wahrscheinlich inzwischen auch unbezahlbar, ja. Ja, Schlafaugen, das muss es schon sein. Also das hat jedes Auto irgendwie direkt mal sehr viel attraktiver, schneller gemacht, so für uns als Kinder damals. Es ist eigentlich schade, dass das gestorben ist.
Es gab ja dann Schlafaugen auch an den Spielzeugdingen. Also ich hatte ein Playmobil-Auto mit Schlafaugen, da konntest du unten so einen Hebel zum die Schlafaugen auf. Ich habe die ganze Zeit die Schlafaugen auf und zu gemacht. Ich konnte wirklich eine Stunde lang nichts anderes machen. Ich konnte als Kind eine Stunde lang die Schlafaugen auf und zu machen. Wir hatten ja nichts. Also wir hatten schon was, wir hatten ganz viele andere Autos noch, aber die Schlafaugen waren einfach ein sehr wichtiger Teil der damaligen Autokultur.
Ja.
Wir hatten ja schon mal so eine Aufnahme und haben sie dann weggeschmissen und da hast du von deinen Computerspiel-Erfahrungen erzählt. Ja. Sollen wir mal dahin springen?
Ja, gerne, weil ich muss echt sagen, das hat mich bis heute auf ganz vielen verschiedenen Ebenen geprägt, muss ich wirklich sagen. Ich habe damals, also 87 bin ich geboren. Na, das heißt, ich bin quasi so zu der Zeit aufgewachsen, wo dann in dem Alter, wo ich dann auch mit einem Computer als Kind schon mal umgehen konnte, also 6 Jahre sowas, war Windows 95 dann halt so langsam, stand fast in den Startlöchern. Also Windows 3.11 ist noch so, da hat man irgendwie mal so als Kind die ersten Sachen gemacht, die man da rumgeklickt hat. Dementsprechend aus so einem alten 386, da hat man dann auch noch so Sachen wie Stunts und sowas halt gespielt. Auch klar, kennt man. Aber die Spiele, die mich dann als Kind wirklich so als erstes so richtig geprägt haben, das erste war tatsächlich Need for Speed. Need for Speed, der erste Teil, der damals rauskam. Für den PC gab es da ja ab 95 rum irgendwo in dem Bereich gab es ja dann diese Need for Speed Special Edition. Und Need for Speed hat mich, das stelle ich auch heute immer mal wieder rückwirkend fest, wie sehr es mich bei manchen Sachen geprägt hat, die mir gar nicht bewusst waren, dass mich das Spiel da geprägt hat. Was Autos angeht, erstmal ganz klar. Ich habe da so viel Zeit verbracht, Need for Speed irgendwie zu spielen. Und ich habe dann auch so viel Zeit damit verbracht, Need for Speed zum Laufen zu kriegen. das hat mich in jungen Jahren dann tatsächlich auch schon zwangsläufig dazu gebracht, dass ich mir halt irgendwie mit 6 oder sowas dann halt alle möglichen DOS-Befehle dann merken musste, damit ich das Spiel halt starten kann, wenn mein Vater nicht da ist.
Ich finde es auch immer so, wenn heute jemand sich beschwert, irgendwas funktioniert, ich sofort denke mir, du hast nie irgendwie auf einem ISA-Steckboard-Jumper konfiguriert. Also sei ganz still einfach. Sei ganz still und danke Gott für die Situation, in der du jetzt aufwächst. Mhm. Ich bin ja, du bist ja schon ein Millennial dann.
Ja, ne? Richtig, 87. Genau.
Ja. Ich bin ja noch die Generation X, die Null-Bock-Generation, hat man uns immer genannt. Das war noch ein bisschen früher, aber das überdeckt sich halt mit, wir haben beide erlebt, wie halt Computer groß geworden sind.
Richtig, ja.
Und ich behaupte, das hat uns einen riesigen Vorteil verschafft, weil ich sehe das bei jungen Leuten, die da einfach reinwachsen, denen fehlt ein grundlegendes Verständnis oft. Mhm. Die werden gleich als User rangezogen und denen fehlt oft ein grundlegendes Verständnis. Denen fehlt zum Beispiel oft so der Kontext selbst, weil sie, das ist alles ein Rechner mit Komponenten und dieses strukturierte Denken und dann hat es uns, also ich finde, man merkt es auch aus den Generationen, die sind nicht so, die verwenden es nicht so selbstverständlich, die neuere Technik, wie jemand, der jetzt da komplett reinwächst, ein Kind natürlich nicht, aber die haben, wenn sie sich dafür interessiert haben, ein besseres Verständnis, weil sie diese Technik halt mit so gebaut haben und Software richtig dafür gebaut haben. Also ich habe auch relativ früh schon Software geschrieben und du wahrscheinlich auch.
Ja, es ging bei mir mit 10 oder 11 los. Also ja, es ist halt, damals gab es wenig Leute, die einen Computer nur bedient haben. Also gar nicht jetzt im Sinne von abwertend oder abschätzig gemeint. Du warst einfach zwangsläufig, musstest du dich mehr damit beschäftigen, wie die Maschine funktioniert, damit du die benutzen kannst bei vielen Sachen. Und so habe ich dann damals Need for Speed ganz viel gespielt. Und der erste Teil Need for Speed, für die Leute, die es vielleicht nicht mehr so kennen, war einerseits bestand er aus einigen Rundkursen, also ganz klassische Rundstreckenrennen. Und andererseits gab es drei Szenarien oder drei Landschaften, wo du so Etappenrennen eher gefahren bist. Und die waren dann auf der offenen Straße mit Verkehr und allem drum und dran. Wo du zum Beispiel, gab es die Strecke Küste, Coastal, wo du in drei Etappen mit steigendem Schwierigkeitsgrad erst an der Küste und dann so ein bisschen im Hinterland hinter der Küste da gefahren bist. Und da gab es verschiedene Fahrzeuge natürlich dann auch zur Auswahl. Und einige der Autos aus dem Spiel haben mich damals schon so ein bisschen geprägt. Also da gab es zum Beispiel den Mazda RX-7, Toyota Supra, Honda NSX, den 911 964 war das, glaube ich. Was gab es noch? Testarossa und Lamborghini Diablo. Fand ich natürlich alles total heiß. Lamborghini Diablo war dann auch schon so mehr mein Ding. Ich bin damals auch noch mit dem Film, kennst du garantiert auch noch, auf dem Highway ist die Hölle los. Natürlich, yeah. Damit irgendwie, den habe ich als Kind irgendwie ganz oft geguckt. Da war es ja der Lamborghini Countach, Countach, yeah, mit dem die unterwegs waren. Und Diablo war dann aber schon eher so meine Generation, kann man sagen.
Und ich glaube auch, das, weil wir es im Vorfeld gesagt haben, eins der häufigsten Kinderzimmerposter war der Diablo, ne?
Ja.
Als Motiv.
Definitiv.
Also definitiv als Technikmotiv, definitiv.
Ja, sieht halt auch einfach richtig abgefahren aus. Und da ging das eigentlich bei mir jetzt los, dass ich da so extrem auch schon auf Autos dann geprägt wurde. Weil dann, ich habe da als Kind dann auch schon selber geschaltet, hoch, runter. Habe da meinen Vater die ganze Zeit immer wieder Fragen gestellt. Warum ist das so? Warum hört sich das Auto anders an, wenn ich aus dem Gas gehe und sowas alles? Das hat mich alles da interessiert. Und hat mich dann bis heute, würde ich sagen, da sehr viel geprägt. Und das Interessante ist dann, mit den Autos natürlich hat es mich geprägt. Das ist ja irgendwie offensichtlich. Man ist da so an vielen von den Autos hängen geblieben. Optisch oder an sich fand ich trotzdem den Testarossa zum Beispiel immer dann irgendwie dann doch cooler als den Lamborghini. Was ich dann aber richtig erstaunlich fand, was mir erst retrospektiv aufgefallen ist, wo mich das Spiel auch geprägt hat, ist, ich habe ja so eine gewisse Affinität zu Nordamerika. Also gerade die Pazifikregion. Immer wenn ich das gesehen habe und dann auch, als ich die ersten Male dann dort war und die Gegenden dann auch selber erlebt habe, hat sich das für mich irgendwie besonders wohlig und heimisch angefühlt. Und ich habe immer gedacht, ich finde das so toll hier und ich weiß nicht warum. Woher kommt das dann eigentlich? Und ich habe vor ein paar Jahren habe ich dann irgendwann mal wieder Need for Speed 1 tatsächlich gespielt. Und ich habe festgestellt, Need for Speed 1 wie auch Need for Speed 2 haben mich da auch in der Landschaft irgendwie wahnsinnig geprägt. Weil das ist eigentlich,
ach so,
das ist eigentlich alles das, was ich heute als Erwachsener so toll finde und wo ich immer auch jahrelang davon geträumt habe, ach, da mal langfahren mit dem Auto, habe ich dann festgestellt, eigentlich ist es einfach nur das, was ich aus dem Computerspiel kenne.
Ja,
Pazifikregion, auch die Bergregionen, die da im Spiel abgebildet sind. Und dann habe ich irgendwann halt auch rausgefunden oder dann nochmal geguckt. Und tatsächlich das Entwicklungsstudio, was damals für Electronic Arts die ersten beiden Teile gemacht hat, die mich so stark geprägt haben, kommt halt aus Vancouver. Also die kommen aus dieser ganzen pazifischen Nordwestregion. Und die haben dementsprechend halt auch viel davon einfach im Spiel mehr oder weniger abgebildet. Und das fand ich dann doch sehr erstaunlich, wie mich das auch auf der Ebene nochmal unabhängig von den Autos dann doch irgendwie auch geprägt hat.
Ja, interessant.
Ja.
Ich habe erst viel später einen Computer gehabt, nämlich als ich mir einen selber kaufen konnte. Also bei den Spielzeugsachen und den ganzen Spielzeugsachen war es halt so, mein Vater, also ich habe ja gesagt, wir waren arm, mein Vater war aber ein sehr guter Schnorrer und dann war das alles sehr, sehr wahllos. Deshalb war das auch so ein Act mit den Autos kaufen. Das war ja nicht, dass sie mir das nicht kaufen wollten, aber es musste sich halt überlegen, ob man jetzt ein Auto kauft oder was zu fressen. Und dann war das halt alles sehr wahr. Also als ich mir selber dann kaufen konnte, habe ich mir ein Super Nintendo irgendwann gekauft.
Ah.
Und dann da, das war natürlich anders als mit dem PC, weil das hatte funktioniert. Und dann irgendwann später habe ich eine PlayStation und dann irgendwann noch später die PlayStation 2 gehabt. Da war ich dann zwar schon älter, aber Gran Turismo auf der PlayStation 2 war halt, weißt du, von der Grafik dann schon so, wurde so richtig realistisch geworden ist.
Ja.
Die hatten auch so, also die Fahrphysik war jetzt noch nicht so wie heute, aber sie haben sich wirklich sehr viel Mühe gegeben, ein richtiges Fahrphysikmodell reinzumachen. Und das hat auch ja, ziemlich gut funktioniert. Es war auch so cool bei dem Spiel, wenn du gebremst hast, sind die Bremsscheiben so gelb geworden vom Glühen und so. Mhm. Also die haben sich echt viel Mühe gegeben. Und da habe ich auch Ewigkeiten damit verbracht. Du konntest dein Auto ja auch tunen.
Richtig, ja.
Und ich war ja schon immer ein Fan von der Viper. Dodge Viper.
Aha, okay, ja.
Also ein Sportwagen, wo man zusammengespackt hat und dann so ein LKW-Motor rein. Und also es ist einfach so ein Gaga-Auto und dann auch noch diese Gestaltung. Und dann in dem Spiel konnte ich die ganze Zeit fahren und das habe ich auch gemacht. Ich bin die ganze Zeit nur meine Viper gefahren und habe sie getunen, bin überall mitgefahren. Alles, wo sie erlaubt war, bin ich da mitgefahren. Nur um mit meinem Auto, mit einem vorgestellten, gerenderten Auto da rumzufahren. Und dann konnte man ja auch schon Video anschauen. Also ja, danach die Wiederholung angucken. Und dann konntest du die Kamera so ein bisschen außen rumführen und dann konntest du auch stehen, auf Pause drücken und Standbilder machen und so.
Ja.
Und damit habe ich unendlich viel Zeit verbracht. Und das war auch da wieder. Also ich würde sagen, die Viper ist halt ein netten Auto. Also später habe ich dann ganz viel drüber gelesen, aber es ist einfach die Optik gewesen.
Ja.
Ich war auch einer der wenigen Zuschauer bei der Show Viper. Kennst du die noch?
Ja, kenne ich auch noch.
Und ja, das war halt einfach, das Auto ist halt geil und dann wurde es auch noch so technisch da umgebaut für diese Serie. Aber es ist halt hauptsächlich, weil man halt eine fahrende Viper sehen wollte.
Ja. Ich fand übrigens die Viper, das war auch, die gab es nämlich auch in Need for Speed 1 und die war in Need for Speed 1 nämlich auch eines meiner absoluten Lieblingsautos tatsächlich. Da in Blau. Okay. Auch als Cabrio, also die erste Generation, also das Coupé kam ja dann erst so quasi Generation 1.2. Und ich fand die einfach auch total geil. Und dann in Need for Speed war es halt auch, die hat einfach sich komplett anders angehört als alle anderen Autos mit dem 10-Zylinder. War einfach der Sound ein ganz anderer, das Handling fand ich immer gut. Was in der echten Viper wohl ein bisschen schwieriger ist. Aber ja, ich fand die auch total geil.
Wollen wir zu den Zweirädern noch kurz kommen?
Kurz. Einen anderen Abbieger müssen wir noch ganz kurz vorher machen. Ja. Weil ich habe ja gesagt, ich habe vorher auch noch mal so für mich so ein bisschen nachgedacht, was waren das denn auch so für konkrete Autos, die mich irgendwie geprägt haben. Und ich möchte dir mal ein paar dieser Autos nennen. Und ja, du sagst mir, welche Gemeinsamkeit du zwischen den Fahrzeugen erkennst.
Okay.
Also, in Need for Speed 2 gab es dann die, ich glaube damals hieß die noch Elise GT1 oder was schon Exige, muss ich gerade nochmal selber ganz schnell gucken. Ich glaube es hieß da schon Exige GT1, das war dann so eine GT-Version von der Lotus Exige. Fand ich damals total geil. War eins meiner absoluten Lieblingsauto in dem Spiel. Dann in Need for Speed Porsche war eins meiner absoluten Lieblingsautos, auch wenn mich manche dafür für bescheuert halten werden wahrscheinlich. Der Porsche 914, hatten wir ja im letzten Podcast oder sowas auch noch kurz drüber gesprochen. Ja. Der Volks-Porsche in Zusammenarbeit mit VW. Und mein absolutes Lieblingsauto in Need for Speed 2 war dann noch der Ferrari F355. Außerdem in Need for Speed 2, also in Need for Speed 1 gab es das ja schon, dass es da so Videos gab zu allen Autos, also sehr aufwendig produzierte Videos, ein bisschen was zur Fahrzeuggeschichte, technische Daten und sowas, habe ich alles verschlungen wie Sau. Und in Need for Speed 2 gab es dann nochmal aufwendiger produzierte Videos zu jedem Auto. Habe ich geliebt. Und das Video zu dem F355 habe ich ohne Ende immer wieder geschaut. Das sind drei Autos gewesen, die mir immer wahnsinnig in Erinnerung geblieben sind, inklusive vor allem dem Lotus. Und irgendwann mein erstes Auto, das ich mir selbst gekauft habe, war ja dann der Smart Roadster. Und jetzt darfst du mir sagen, was ist die Gemeinsamkeit dieser vier Autos?
Das sind alles Mittelmotoren.
Korrekt. Und ich bin einfach irgendwie durch dieses ganze Thema vom Diablo, glaube ich, ging das schon los, vom mit dem Ferrari, mit dem Elise Exige GT1 in Need for Speed, dem 355, dem 914. Ich habe irgendwie immer schon ein riesiges Faible für Mittelmotor-Sportwagen gehabt, einfach weil ich die optisch und in den Proportionen total geil finde. Und aus heutiger Sicht sind sie mir vom Handling her auch einfach die liebsten Autos.
Das ist genau das mit dem Handling. Ich fand auch schon früher, wenn man nur die Proportion guckt, fand ich die auch sehr interessant. Die waren dann halt von der Formsprache anders und auch, meistens sind ja Sportwagen. Ich fand aber auch so Standardantriebe schön, wenn die so, weißt du, so die Klasse Frontmittelmotor. Mhm. So ein Motor, ist ganz lange Motorhaube und der Motor ist so ein Stück hinter die Vorderachse geschoben und dann hast du so, kommt so eine ewig lange Motorhaube und dann kommen zwei Sitze und dann ist das Auto schon vorbei. Mhm. Das ist ja auch so ein bisschen bei der Viper so. Oder auch bei neueren, bei dem Mercedes Flügeltüre da.
Ja, richtig. Oder F-Type, Jaguar F-Type.
Oder beim F-Type, genau. Die fand ich auch immer schön. Und Mittelmotor fand ich auch schön. Und wenn man dann halt jetzt bei den Spielen, dann kriegt man so ein bisschen ein Gefühl durch den Zaun und so vermittelt in der Fahrerperspektive. Und wenn man dann später das dann echt ist, finde ich es auch immer geil, dass du halt, dass das Ding, was dich anschiebt, direkt hinter dir ist und dich so anbrüllt.
Ja.
Also irgendwie, es ist irgendwie was anderes. Also du vorne hörst es ja auch, dass der Motor da brüllt, aber es ist nochmal was anderes, wenn da einfach halt so ein Blech ist als Firewall und da hinten ist das Ding drin.
Ja, ich glaube, bei Mittelmotor macht es das auch nochmal aus, dass du ja dann so eine sehr kompakte Kabine hast. Also die Kabine wird ja einfach super, super gedrungen dadurch. Und ja. Das mag ich. Also ich finde das, also ich liebe vor allem auch diese Mittelmotorsportwagen, wo du dann quasi direkt hinterm Kopf einfach so eine Heckscheibe hast, so eine kurze, senkrecht stehende Heckscheibe. Yeah.
Und wo du dann bei den teuren dann in den auf die Motorabdeckung gucken kannst.
Genau, richtig, ja.
Also siehst hinten gar nichts raus, aber du siehst deinen Motor.
Ja, genau. Ne? Und das finde ich total toll. Und ich finde es interessant, wie sehr mich da einfach auch die Spiele und alles dann auch geprägt haben. Zwei Sachen vielleicht noch ganz kurz, bevor wir zu den Motorrädern gehen. Zu der Zeit, als ich so 6 Jahre alt war, gab es übrigens auch ein Auto, das, ich weiß es nicht, ob ich mich dafür heute schämen würde. Den fand ich aber damals total geil. Den Ford Probe.
Ich würde mich nicht dafür schämen. Ich fand den auch gut. Er hatte nämlich Schlafaugen.
Ganz genau.
Der erste Ford Probe hatte Schlafaugen.
Der zweite sogar auch noch.
Das eine Lusche war, das konnte man als Kind noch nicht so sehen.
Das stimmt.
Und die Gestaltung war gar nicht schlecht gemacht.
Ja.
Weißt du, als Kind und so hast du ja nicht so die was das jetzt wirklich kann und so. Du siehst es halt und dann findest du es schön oder nicht schön. Mhm. Ich hatte mir fast als erstes Auto einen alten Stingray gekauft, der auf so einem Autoplatz vor sich hingegammelt ist. Mhm. Ich wäre wahrscheinlich nicht mal angesprungen, da stand ein Schild drauf für 1500 Mark.
Ja.
Und der war ein blauer Stingray mit diesen amerikanischen Firestone-Reifen, weißt du, mit diesem weißen Schriftzug. Und das Auto sieht halt so geil aus. Und ich habe gedacht, das ist es.
Das ist es.
Ich hatte überhaupt keine Ahnung von gar nichts. Aber ich habe gedacht, dieses Auto, das muss es einfach sein. Und das ist einfach, weil das von der Gestaltung einfach super schön gemacht ist.
Mhm. Da, definitiv, also bei der Stingray voll und ganz. Ford Probe, ja, also ich finde, die zweite Generation sieht auch heute tatsächlich noch ganz okay aus. Erste Generation ist heute ein bisschen schwierig. Erste Generation war der kantigere und zweiter war dann so dieser, der sah dann schon so ein bisschen italienischer aus. Aber erste Generation, was ich an der zum Beispiel total geil finde, woran mich der auch sofort erinnert, den ich damals als Kind eigentlich auch geil fand, war die Toyota Celica.
Ja, das stimmt.
Und die Celica fand ich halt auch einfach ein total cooles Auto. Also da wird ja auch immer viel drüber gestritten, aber ja, fand ich cool.
Es gab von Toyota doch mal wie hieß die? Ich habe mir eins angeguckt für so einen Kollegen, der das kaufen wollte.
Den MR2?
Nein, der hatte Standardantrieb und war gedacht als Mini Muscle Car, war so wie der Ford Capri, nur geschrumpft. Wie hieß der nochmal?
Von Toyota.
Naja, auf jeden Fall, der war auch ganz cool.
Okay, ja.
Wenn ich ihn nochmal finde, ich packe ihn in die Show Notes.
Naja, okay. Und dann noch ganz kurz abschließen, bevor wir zu den Motorrädern gehen, weil ist auch immer noch eine ganz lustige Anekdote. Als ich eingeschult werden sollte, ich bin im April geboren, das heißt, ich war so gerade in dem Fenster, wo man sagen könnte, ja, da könnte vielleicht jetzt schon eingeschult werden, vielleicht auch erst nächstes Jahr. Und dann sollte ich weiß nicht, wie üblich das damals in Baden-Württemberg war, sollte ich zu so einem Vorschultest gehen. Also, wo du so einen Test machst und dann auf der Basis auch mit entschieden wird, ob du jetzt auch schon sehr jung eingeschult werden darfst, weil ich wäre dann gerade so 6 oder vielleicht sogar noch jünger als 6 gewesen. Ich weiß es nicht mehr genau. Und als ich mit meiner Mutter da zu diesem Vorschultest gegangen bin, da ist so ein Ford Probe an uns vorbeigefahren, da war ich natürlich nochmal Feuer und Flamme. Und dann habe ich ihr gesagt, ja, Mama, also ich will natürlich jetzt auf jeden Fall eingeschult werden, weil, und ich will ja auch gut sein in der Schule, weil ich will Abitur machen, damit ich dann studieren kann, damit ich mir einen Ferrari kaufen kann. Das war so meine Kausalkette. Okay. Bei uns in der Arbeiterfamilie, bei uns hatte niemand Abitur. Und dann war das für mich so klar.
Hast du ja umgesetzt, bis auf Porsche statt Ferrari?
Ja, es ist für den Ferrari hat es noch nicht gereicht. Es ist nur der Porsche und studiert habe ich auch nicht. Aber ja, muss ich heute
aber ein Abi hast du gemacht.
Abi habe ich auch nicht gemacht, nein.
Hast du auch nicht gemacht?
Nee, ich habe nur mittlere Reife.
Ach stimmt, ja. Ich habe es vergessen, entschuldige.
Also quasi gescheitert, aber es ist immerhin der Porsche statt der Ferrari geworden. Wer weiß, was nicht ist, kann ja noch werden. Vielleicht
kannst du immer noch studieren.
Ich kann immer noch studieren.
Ferrarologie.
Ferrarologie, das wird mein Studienfach. Ferrarologie finde ich gut, ja. Ja, das klingt nach einem Plan.
Die suchen Leute. Dringend Ferrarologen
gesucht. Ich mache das Institut für Ferrarologie in Maranello auf.
Ja, oder am Nürburgring halt, dass du nicht so weit fahren musst.
Ja, das klingt nach einem Plan. Motorräder. Wie kamst du bei dir zu der Prägung? Du hast ja auch erst später, genau wie ich, so ein bisschen den Zugang zu Motorrädern gefunden, aber gab es als Kind schon irgendwas, wo du dich dran erinnern kannst? Ah, Motorräder.
Ich fand als Kind Motorräder schrecklich. Und es war, also wir sind, also das Dorf, wo ich gesagt habe, hatte ich die einzige schwarze Puppe, es gab nur 240 Einwohner, das war mitten auf dem katholischen bayerischen Land. Also das war ja schon, ich hätte ja niemanden überhaupt erzählen dürfen, also ich habe es natürlich gemacht, weil ich ein Kind war und es nicht wusste, aber es wurde bestimmt mit Verachtung die Eltern gestraft, dass sie mir überhaupt eine Puppe gekauft haben und dann war es auch noch schwarz. Und da hatten wir gegenüber einen großen Bauernhof und der Saulagel von ältesten Sohn, der hatte eine 80er, eine getunte Zweitakt. Und immer wenn die durchgefahren ist, war sehr geruchsempfindlich immer schon und dann hat es immer halt irgendwie ewig gestunken, wenn es keinen Wind gegeben hat nach Zweitakt. Und ich habe es gehasst. Ich habe es auch gehasst, in die Stadt zu fahren immer. Das wissen auch viele Leute nicht mehr, weil in der Stadt hat alles immer noch unverbrannten Sprit gerochen, durchgehend. Das war früher so, bevor es halt sich der Cut durchgesetzt hat und auf Lambda 1 über die meisten Betriebsbereiche geregelt wurde, war das total normal. Und ich kriege immer voll Flashbacks, wenn ich auf diesen Oldtimer-Rallys bin. Ich kriege gleich Migräne hier im Pult. Der war auch noch sehr gewalttätig, dieser Lack. Hat Katzen gequält und Kinder gequält und dann musstest du immer rennen, wenn der gekommen ist. Mhm. Und sonst hast du zum Park abgekriegt. Und da mit dem habe ich nur negative Verbindungen zu Motorrädern gehabt. Wenn du ein Motorrad gehörst, ist ein bisschen lieber gerannt. Also so Polizeiautos und Motorrad bin ich immer gerannt als Kind. Ich weiß nicht warum. Und die Polizei und Motorrad fand ich schrecklich. Und jetzt in neuerer Zeit, wo ich es dann hingefunden habe, war tatsächlich über die Liebe. Mhm. Ich habe während meiner Ausbildung zum Volontär, damals für den Heise Verlag, habe ich einen Volontariatskurs da in Hamburg machen müssen. Und da habe ich eine interessante Person kennengelernt und sie fuhr Motorrad. Und er hat für so ein Motorradmagazin geschrieben und so.
Ja.
Und es war natürlich super spannend. Und ich weiß nicht, warum, sie hat mir dann auch so weit vertraut, dass jemand, der noch nie irgendwas mit dem Motorrad zu tun hatte, hat sie gesagt, du kannst mal Motorrad fahren. Ich hatte ja keine Ahnung, wie schnell das umfällt, das Ding. und hat gesagt, ja, du kannst mal ausprobieren. Und dann hat sie mir ihre rote TRX gegeben. Also jeder, der jetzt nicht so Motorrad ist, kann mal Yamaha TRX eingeben. Also da hat Yamaha so ein bisschen italienische Ducatis nachgebaut. Also es ist ein echtes Liebhabermotorrad und sie hat das Motorrad auch sehr lieb gehabt. Und dann hat sie es mir gegeben und ich bin dann ein Stück geradeaus gefahren und dann habe ich eingelenkt. Und weil ich vorher nur Fahrrad fahren konnte, habe ich vorne gebremst. Kannst du dir vorstellen, wenn du voll eingelenkt hast, vorne bremst, dann machst du Blöpp und das Ding liegt da. Das wusste ich damals einfach noch nicht. Und das war natürlich ganz schlimm für uns beide. Weil sie hat gemerkt, was das für eine scheiß Idee gewesen ist, mir zu vertrauen. Ohne Grund mir zu vertrauen. Und ich habe gesagt, oh scheiße, jetzt habe ich ihr liebstes Stück beschädigt und so. Und das war sehr emotional. Also man muss ihr zugute halten, sie hat überhaupt nichts groß gesagt oder so, aber es hat sie sehr lange sehr stark beschäftigt. Sie hat es auch wieder komplett repariert, jeden Kratzer. Und dann diese Liebe hat leider nicht gehalten, also nicht wegen dem Hinschmeißen, da haben wir uns erst kennengelernt, sondern wegen Zeit und anderen Dingen. Und ich habe dann später, war ich wieder verliebt und da habe ich mir meine Mille gekauft. Ich war einfach verliebt, dann bin ich auch von einem Date nachts nach Hause gekommen, ich habe einen Rechner gesetzt, habe auf eBay, eine Mille. Also italienisches Superbike, für den, der es nicht kennt. Oh ja, geil. Und dann habe ich nachts psoffen und im Liebestaumel einfach auf Kaufen gekriegt. Das war eine Unfallmaschine, die ich noch nie gesehen hatte und so. Und dann habe ich dahinter erst, also ich hatte auch nicht das Geld dafür. Und ja, okay. Das wurde dann die Mille, die man dann in Mo öfter gesehen hat.
Okay.
Die hat mir dann auch später jemand abgekauft und hat sie für die Rennstrecke umgebaut. Also sie ist wohl noch im Einsatz, im Rennstreckeneinsatz. Ja, und so bin ich dann zum Motorrad gekommen. Das war sehr emotional und ich verbinde damit auch hauptsächlich so emotionale Dinge.
Ja. Hast du den Motorradführerschein dann noch direkt gemacht, noch während du deine Ex-Freundin damals noch gedatet hast?
Ich habe ich habe den Motorradführerschein habe ich angefangen, während wir zusammen waren. Ja.
Naja,
also sie hat mich so. Ist auch interessant. Ich habe dann auch meine jetzige Frau, wo ich jetzt verheiratet bin, als ich die dann kennengelernt und die ist Motorrad gefahren, die ist dann öfter mitgefahren und die hat dann auch, das ist ja cool, und die hat dann auch selber den Motorradführerschein gemacht. Mhm. Und bei dir hat die Susa ja auch dann den Führerschein gemacht.
Ja.
Also es ist schon ansteckend.
Ja, definitiv. Also und ich bin auch froh, dass es ansteckend ist und nicht so sehr, dass nur quasi hinten drauf sitzen.
Also und ja, es ist viel, viel besser, wenn beide fahren. Es ist auch, es ist mir auch lieber aus Unfallsicht. Also dadurch, dass Beifahrer halt entkoppelt sind vom Geschehen, verletzen die sich auch schwerer und so. Wenn man selber fährt, kann man sein eigenes Risiko dosieren und kann sein eigenes Tempo fahren nach eigenen Tagesformen und so. Und das finde ich auch besser.
Ja, spannend. Spannende Geschichte. Also das heißt, so eine frühkindliche Motorradprägung gab es eigentlich nicht, eher die Antiprägung.
Ja, ich hatte immer Angst. Vor dem Motorrad. Da gab es dann so Motorrad, so die Rocker, die dann so sind, da habe ich gedacht, das ist wie der Rainer. Also Rainer hieß der halt. Mhm. Ich weiß bis heute. Das ist wie der Rainer, der kommt bestimmt und tritt mich gleich.
Ich muss sagen, aber ich fand Motorräder, aber dann eher so als Teenager, auch scheiße. Also als Kind war es bei mir so, da fand ich Motorräder cool und mein Onkel ist total Motorrad bekloppt. Da gibt es Bilder von ihm, wie er mit dem gebrochenen Bein mit seinen Krücken auf seinem Motorrad liegt. Also weil er sich dann quasi auf dem Motorrad nochmal ablichten wollte. Der liebt sein Motorrad. Der war immer eher so Chopper-mäßig unterwegs und aber so asiatische Chopper. Und der hat uns dann irgendwann auch mal besucht und dann auch durfte ich mal eine Runde mitfahren. Das fand ich damals als Kind total geil. Also das fand ich richtig gut, hat mir richtig Laune gemacht. Und dann war das aber irgendwie ganz lange kein Thema, weil war einfach nicht so im Umfeld präsent. Als Teenager fand ich Motorräder einfach scheiße. Als Teenager und selbst noch als junger Erwachsener, das fand ich immer so befremdlich. Ich fand es immer so befremdlich, weil das ist alles so martialisch. Da, das ist irgendwie so alle... ich habe Motorradfahrer damals vor allem wahrgenommen immer als, ich will unbedingt cool sein und ich habe mein schwarz getöntes Visier und ich bin Batman und so, ne, das Ganze. Und dann war auch irgendwie die ganze Motorradszene, das war irgendwie, weiß ich nicht, also damit meine ich gar nicht mal so die Chopper- und Rocker-Fraktion, sondern ich habe vor allem irgendwie sehr stark immer so die Supersportler-Fraktion wahrgenommen, wo auch alles irgendwie so mit Kolben als Totenköpfe und was weiß ich was nicht alles. Und das war mir irgendwie, konnte ich damals nichts mit anfangen. Da habe ich immer gedacht, nee, weißt du, Assis. Ja, und dann kam das irgendwann dann aber dann doch immer wieder als, ja, so Mitte 20 oder sowas ging das bei mir, glaube ich, los, wo ich dann doch immer mehr Interesse irgendwie daran hatte an dem Thema. Und ja, dann würde ich ja sagen, hast du mich ja da vor allem auch irgendwie dann nochmal stark dazu motiviert. Wir sind ja bei Fahrveranstaltungen, wo wir uns kennengelernt haben und irgendwie auch zusammen gefahren sind und sowas, habe ich ja auch schon ein paar Mal drüber gesprochen und die haben immer wieder gesagt, ha, ich hätte schon Bock, Motorrad zu fahren, aber ich weiß nicht, ob das so gesund ist für mich. Und dann, ja, und dann hast du mich ja quasi in Garmisch aufs Motorrad gesetzt bei BMW, bei den Motorrad Days. Und ich bin froh, dass wir das gemacht haben. Das war dann.
Ich bin froh, dass du das sagst, weil du weißt, ich habe es ja schon öfter gesagt. Jedes Mal, wenn du gestürzt bist, habe ich mich schuldig gefühlt.
Ja.
Ich weiß, es ist nicht rational, aber ich bin auch nur ein Mensch.
Ja, irrational kann ich es nachvollziehen. Rational hast du natürlich überhaupt keine Schuld daran. Man muss aber noch dazu sagen, es gab tatsächlich eine besonders prägende Fahrveranstaltung, die den finalen Auslöser gegeben hat für, nee, ich will das jetzt unbedingt probieren. Und das war eine Can-Am-Fahrveranstaltung. Also diese,
ne, wer von dem Dreirad, kennt, oder
genau, was? Diese Dreiräder, also vorne zwei Räder, hinten ein Rad, die du mit Autoführerschein fahren darfst. Da war ich von Can-Am eingeladen zu einer Fahrveranstaltung irgendwo in Spanien. Und das Wetter war gar nicht mal so geil. Es war eher am Regnen und war nass und kalt. Und dann sind wir da trotzdem mit den Dingern da um die Kurven gecruised und es kam ein Motorradfahrer entgegen, die trotzdem gegrüßt haben und so. Und ich dachte so, wenn das hier schon so cool ist, wie geil ist dann das Motorradfahren?
Und ja, es ist schon cooler als das Dreirad.
Ja, definitiv. Und dann, das war so der Auslöser, wo ich gesagt habe, nee, das musst du echt machen. Und dann haben wir auch miteinander gesprochen und auch so bei Fahrveranstaltungen und sowas nochmal. Und da habe ich gedacht, komm, naja, dann gehst du das jetzt mal an. Ich habe damals den Motorradführerschein ja dann auch zusammen mit meiner Ex-Freundin gemacht. Die hat den auch gemacht, die hatte da auch Bock drauf. Währenddessen haben wir uns noch getrennt und ich habe es ja dann auch weitergemacht und dann war das auch einfach so, also ich fand es schön, dass ich den Motorradführerschein auch danach dann einfach gemacht habe, wo ich Single war, weil das war dann auch, ja, ich habe das jetzt für mich gemacht, also es war auch für mich so eine emotionale Sache dann auch. Und ja, bin froh bis heute, dass ich das gemacht habe. Aber dementsprechend gab es eigentlich wenig Motorräder, die mich immer schon als Kind geprägt haben. Das Motorrad, das ich immer schon, wo ich immer schon so hinterher schmachte, ist tatsächlich die Street Triple. Wo viele ja sagen, ja, aber hässliches Alien-Gesicht. Aber ich find's geil.
Nein, die Street Triple ist eins meiner großen Herzmotorräder. Weißt du, was mein großes Herzmotorrad ist?
Nee.
Das ist so ein bisschen aus der Richtung Viper, nämlich. Während ich meinen Führerschein da gemacht habe, war halt in den Heften so, war die Buell Firebolt. Und die Buell Firebolt ist ein komplett gestörtes Motorrad, geometrisch, mit einem Traktormotor aus einer Harley, der halt getunt ist, für ein extrem geometrisch kurzes und mit steilen Lenkkopfwinkel Sportmotorrad. Und dieser Harley-Motor mit seinen Schwungmassen ist nötig, um das Ding einigermaßen fahrbar zu halten. Also der hat wirklich den trägen Motor genutzt, um alles andere extrem zu machen, der Erich. Ich habe den auch später persönlich getroffen und ich habe mich sehr gut mit ihm verstanden. Er ist einfach genauso ein bisschen Gaga wie seine Motorräder. Mhm. Macht jetzt hauptsächlich Musik, aber er ist auf angenehme Weise einfach ein bisschen Gaga. Und dann hat er so einen riesigen Brückenrahmen, der hohl ist und da ist Sprit drin. Wenn du gebremst hast, ist der Sprit dann nach vorne geflossen Richtung Lenkkopflager und der Motor ist dann irgendwann ausgegangen auf längeren Bremszonen. Und also auf der Brennstrecke jetzt. Und dann hat er eine Einscheibenbremse gehabt, die zu heiß wurde. Und dann dieser Harley-Motor, da wurde der hintere Zylinder zu heiß. Und also technisch einfach alles fragwürdig.
Speziell,
aber ja. Das Teil sah halt so geil aus. Und dann, wenn du damit über die Landstraße gefahren bist, den gab es am Anfang mit einem 900-Kubik-Motor. Für Harley war das schon damals relativ klein und später kam der 1200-Kubik-Motor. Aber ich schwöre, der kleine 900-Kubik-Motor, der war drehfreudiger und sämiger. Und wenn du damit über die Landstraße gefahren bist, mit dieser Schwungmasse, das war einfach so geil. Also ich bin ja auch gerne auf der Rennstrecke gefahren, aber es war einfach so geil. Und das ist so eins von meinen Herzmotorrädern. Das Design ist einfach so zeitlos. Mhm. Das sieht immer noch schön aus. Kann das immer noch angucken. Dann gab es die in wirklich coolen Farben, so Kaugummiautomat, bunt. Wobei man sagen muss, am coolsten fand ich so mattschwarze Bikini-Verkleidung mit so einer gelben Scheibe. und goldenen Felgen. Das ist einfach cool. Später bei Harry Potter, als er den Firebolt dann kriegt, konnte ich nur an das Motorrad denken. Der hat so einen Besen da gekriegt, aber ich dachte, jetzt muss ich nochmal die Firebolt angucken. Also das ist mein Traummotorrad gewesen.
Aber man muss echt sagen, Harley-Motor in so einem Sportbike, das ist, also ja, es ist ein Viper. Es ist einfach ein Viper, ja.
Yeah,
Viper auf zwei Rädern.
Es ist sehr ähnlich. Es ist überhaupt, also alles sehr kompromisshaft, aber irgendwie super liebenswürdig. Also das Teil ist schon geil.
Ist schon cool.
Ich konnte mich aber nie dazu überwinden, mir eine zu kaufen.
Weil zu viel Schrecken vorm Unterhalt und sowas?
Weil ich weiß, dass ich ein Fahrzeug brauche, wenn ich da runtergehe, dann muss die springen. Mhm. Und das ist bei Biol, also ich habe mich mit ganz vielen Leuten unterhalten, die zum Beispiel die Vorgänger hatten, so Lightning, Biol Lightning. Und so, das ist bei Biol jetzt nicht standardmäßig so immer gegeben.
Ja, du bist jetzt nicht unbedingt auch der Hobbyschrauber, ne, der einfach nur dran schraubt, einfach weil er Bock hat zum Schrauben. Zum Warten und sowas alles gerne, ne, aber.
Nee, nicht gerne. Ich hasse das. Aber ich muss ja. Ich will, weißt du, damit die immer springt, gucke ich halt immer auf den Wartungszustand. Ich gehe immer in die Garage, dann gucke ich alle Fahrzeuge, Flüssigkeit, Reifen und so, dass die springen. Und das sage ich auch immer: Wartung, Wartung, Wartung. Und die Leute immer sagen: Ja, wenn man es nicht wartet, geht's auch dann nicht mehr. Genau. Und du bist genau der dann kommt und sagt: Als ich in Urlaub fahren wollte, genau da geht's Auto kaputt. Das ist, weißt du, den Zusammenhang, du wirst es auch noch begreifen oder auch nicht.
Aber
und jetzt bin ich etwas abgeschwitzt. Was hast du denn kein so ein, ich meine, die Street Triple ist halt so ein gutes Motorrad, wo auch vom Profil genau, passt, aber hast du nicht so ein Herzmotorrad, wo du dir auch nie kaufen würdest?
So ein wirklich weirdes Motorrad irgendwie, an dem mein Herz hängt, tatsächlich nicht. Da bin ich, bei den Motorrädern, also das Motorradfahren ist für mich auf jeden Fall so eine Herzsache, aber ich bin da trotzdem nicht so. Ich glaube, mit den Motorrädern selbst bin ich da einfach sehr pragmatisch unterwegs.
Aber du hast dir eine BMW gekauft.
Ja, und ich muss feststellen, ich meine, die BMW ist ja einfach nur, ja, die ist halt günstig und so. Was ich aber tatsächlich...
Ist sie günstig?
Ja. Die hat 1800 Euro oder so gekostet. Und ist auch im Unterhalt und sowas. Ist ja eine alte R1100R. Günstig zu unterhalten, kannst es gut dran selber arbeiten. Aber was ich tatsächlich jetzt festgestellt habe, und das ist sehr erstaunlich, das hat mich diesen Winter immer mehr getroffen. Ich bekomme immer mehr Bock darauf, mir eine Ducati zu holen. Es ist so,
das hat dich im Winter getroffen.
Ja, da ist jetzt so im Winter tatsächlich immer mehr irgendwie so das, ja, so ein schön italienisches Motorrad, das wäre schon,
Also ich kann dich komplett verstehen. Und man kann, ich habe einen Kollegen von der Motorrad, der Ralf, man kann sich diese Dinge auch fertig bauen, wie er es nennt, sodass sie auch immer springen. Also weißt du, die gedachte Grundlage, wie das gedacht ist, ist gut. Und dann muss man gucken, dass es dann beim Zusammenbauen und die Realpolitik des Werks und so, wo da halt dann so die Schwächen sind und wo man dann vielleicht mal ein bisschen was nachbessert und dann laufen die auch. Mhm. Und zwar zuverlässig und lang.
Ja, also es ist, also irgendwie ist da in den letzten Monaten bei mir immer mehr so eine große Liebe irgendwie so langsam entfacht. mal sehen, wo das dann noch hinführt, ne?
Also es ist, aber weißt du, so, es wird nicht so sein, je nach Alter der Ducati, dass die so wie die BMW im Winter dann einfach so anspringt, ne?
Nee.
Das muss klar sein.
Nee, das stimmt, ja. Aber naja, mal sehen. Also das kann man vielleicht noch ganz kurz zu meiner Motorradreise sagen. Als ich angefangen habe mit dem Motorradfahren, das mit dem Autofahren auf der Rennstrecke, das behaupte ich, das kann ich relativ gut. Ich tut mir sehr schwer, damit zuzugeben, dass ich irgendwelche Dinge gut kann. Ein Auto auf der Rennstrecke bewegen ist eine der wenigen Sachen, wo ich sagen würde, da hatte man auch oft genug inzwischen Benchmark bei Fahrveranstaltungen, wo es vielleicht auch mit Zeitnahme war und sowas alles, wo ich sagen würde, doch, das kann ich ganz okay. Und mit dem Motorrad war dann auch immer so mein Ziel, das Level will ich mit dem Motorrad auch erreichen. Und habe jetzt aber auch einfach festgestellt, also nicht nur aufgrund der Stürze, sondern auch so, nee, das Level werde ich nicht mehr erreichen, auch weil ich gerade irgendwie einfach nicht bereit bin, diesen zeitlichen Invest zu gehen und mir dabei auch weh zu tun. Da bin ich dann beim Motorrad dann doch einfach ein bisschen zu sehr verkopft. Ich glaube, da hätte ich vielleicht noch mal ein bisschen früher anfangen müssen. Also das ist Motorrad, auch das sportliche Motorradfahren und sowas, das ist auf jeden Fall, da habe ich Spaß dran, auch an meinen Fähigkeiten zu feilen und sowas. Aber am Ende habe ich dann doch wieder irgendwie das Kapitel für mich abgehakt, zu sagen, ja, ich will richtig gut, richtig schnell Rennstrecke fahren können, so wie ich das mit dem Auto auch kann.
Und ja, das dauert sehr lang, das ja, stimmt.
Genau, ne? Und das
dauert sehr lang und das wird beim Auto ja auch anders sein. Also ich meine, ich sehe es bei mir. Ich war die letzte, als ich in Silverstone war mit Porsche, habe ich dann gedacht, das kannst du nicht mehr machen. Ich war so selten, das kannst du nicht machen. GT3 RS. Mhm. Und ich jetzt im Regen. Mhm. Das kannst du nicht mehr machen. Das Können ist nicht trainiert genug. Und bei mir ist es mit dem Motorrad auch nicht. Jetzt, wo ich auch nicht mehr auf die Fahrveranstaltung gehe, das ist einfach relativ schnell weg. Und du musst relativ viel trainieren, dass du es überhaupt auf einem Level halten kannst. Also das ist schon ein Aufwand. Bei dir ist ja so, du hast deine Hausrennstrecke vor der Tür. Das ist ja bei mir auch nicht so. Also ich habe das ganze Thema Rennstrecke für mich komplett abhaken müssen.
Ja.
Aber da können wir vielleicht bei einer anderen Gelegenheit nochmal drüber sprechen.
Ja, sehr gerne. Jedenfalls, damit ist für mich, wie gesagt, so Rennstrecke, da habe ich dann auch einfach gesagt, meine Wirbelsäule hat jetzt zweimal einen guten Schlag abbekommen, glücklicherweise beide Male ohne OP. Und so ganz, also ich würde nicht sagen, ich bin verkopft unterwegs seither, aber gerade auf der Rennstrecke konnte ich dann doch nicht einfach mich so wieder reinkonzentrieren, wie ich das gerne würde. Lässt sich auch überwinden, ist ja alles auch einfach eine Sache des Fahrens, aber es war dann für mich auch eine Sache des Wollens, wo ich gesagt habe, nee, weil ich sehe jetzt auch einfach gerade nicht, dass ich auf der Rennstrecke nochmal auf das Niveau komme, wo ich gerne wäre. Und dann rantasten mir und mir dann, genau, es gibt eh nichts zu gewinnen.
Es gibt nichts zu gewinnen, außer dass man halt so eine Fähigkeit halt dann erwirbt. Aber die Fähigkeit, wie gesagt, das ist schon, das ist schwierig und teuer zu trainieren.
Richtig, ja. Und dementsprechend.
Also ich mach zum Beispiel gern Musik. Mhm. Musik ist sehr günstig zu trainieren. Also je nachdem, welches Instrument, aber wenn man das Instrument mal hat, ist es meistens günstig. Und dann ist es halt so, da merkst du ja schon, wenn du jetzt ein, zwei Tage nichts machst, merkst du schon.
Ja,
und
ja, richtig.
Bei der Rennstrecke ist so, also als ich selbstständig war, habe ich gedacht, also so im Sommer zwischen den Trainings mal ein, zwei Mal Rennstrecke und so und schon das war einfach so teuer. Das ist einfach schwierig.
Ja, und ich glaube, das war dann auch jetzt so ein bisschen für mich der Auslöser, dass ich da mehr auch wieder zu so, dass sich mein Blick ein bisschen mehr geöffnet hat für Motorräder einfach nur so zum Genießen, also so die schön sind, die cool sind, die technisch interessant sind und sowas. Und jetzt gar nicht mal unbedingt dann Performance und sonst was alles. Deswegen wird wahrscheinlich meine Fireblade auch irgendwann dann mal noch weggehen und dann wäre ja noch mal Platz für so ein Ducati oder so.
Ja, ich bin gespannt. Vielleicht eine Monster so.
Ja, ganz genau da ist gerade so ein bisschen das Herz verwachsen.
Ja, ja, da gibt es viele Schöne, die in Frage kommen.
Ja, also von daher mal sehen.
Okay.
Ja.
Jetzt haben wir sehr ausführlich geredet. Ich hoffe, es war für euch alle, Entschuldigung, also ich hoffe, es war für euch alle interessant. Und schreibt uns doch gerne eure Kindheitserlebnisse auch oder sprecht sie auf den WhatsApp-Anrufbeantworter. Ich bin auf jeden Fall sehr interessiert.
Ich auch. Also du darfst an der Stelle gerne für uns sprechen.
Ja, lasst uns teilhaben an interessanten Kindheitserinnerungen, die euch dazu gebracht haben, dass ihr so gern Fahrzeuge mögt, dass ihr jetzt einen Podcast dazu hört.
Und dann noch natürlich der Hinweis, wir sind ab sofort ja in unserem Regelzyklus unterwegs. Wir werden die nächste Folge auch wieder wie alle Folgen, die jetzt folgen werden, am ersten Werktagsmontag eines Monats veröffentlichen. Das heißt, diese Folge ist jetzt im Juni veröffentlicht worden. Die nächste Folge erwartet euch also am Montag, dem 7. Juni in eurem Lieblings-Podcast-Player. Wir freuen uns
genau.
auf. Und dann bis dahin würde ich sagen, macht's gut, fahrt vorsichtig und auf Wiederhören. Tschüss.
Auf Wiederhören. Tschüss.